Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Heute beschäftigen wir uns mit etwas ganz Unwissenschaftlichem, nämlich mit dem Aberglauben. Also der Glaube, dass einem etwa ein Talisman beschützen kann oder ein böser Blick schadet. Natürlich tun wir das hier auf eine ganz und gar wissenschaftliche Art und Weise. US-Psychologen sind nämlich den Ursachen des Aberglaubens auf der Spur. Dann setzen wir uns ins Auto.
Der Beifahrer fährt ein Stück weit mental mit. Und Sie kennen das wahrscheinlich alle, in dem Moment, wo die Fahrsituation kritisch oder anspruchsvoll wird, hört man einfach auf zu reden.
Der Beifahrer hört auf zu reden, wenn sich der Fahrer konzentrieren muss. Aber was ist mit einem Gesprächspartner am Telefon? Der redet einfach weiter. Im Fahrsimulator haben Wissenschaftler von der Fachhochschule Nordwestschweiz nun untersucht, was das für Folgen hat. Im zweiten Teil der Sendung geht es heute um Afrika. Eine positive Meldung erreicht uns aus Gambia. Die Malaria geht dort zurück. In einem weiteren Beitrag widmen wir uns dann der Forschung in Afrika. Diese liegt nämlich da nieder. Es fehlt an Geld und die guten Wissenschaftler verlassen in Scharen ihre Länder, um im reichen Norden an gut ausgestatteten Forschungsinstituten arbeiten zu können. Was die Wissenschaft für Afrika tun könnte und wie sie dort gestärkt werden könnte, das hören Sie in einem Gespräch mit dem Präsidenten der Afrikanischen Akademie der Wissenschaften am Ende dieser Sendung. Doch zuerst zum Aberglauben. Sind Sie abergläubisch? Wenn ja, können Sie aufatmen. Der 13. fällt diesen Monat auf einen Donnerstag. Und die schwarzen Katzen, die bleiben bei dieser Kälte auch lieber im Haus. Was ist Aberglaube eigentlich? Und woher rührt diese urmenschliche Eigenschaft, Verbindungen zwischen Dingen zu sehen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben? Also zwischen dem Datum und dem Ausgang einer Prüfung, die man an diesem Tag ablegt, oder zwischen dem Haustier des Nachbars und dem Pech, das einem den ganzen Tag über zu verfolgen scheint. US-Psychologen sind diesen Fragen in interessanten Experimenten nachgegangen, Madeleine Amberger berichtet.
Menschen sind immer auf der Suche nach Mustern. In Gesichter mit Rauschebärten und krummen Pfeifen in Wolkenformationen hineinzulesen, ist eine harmlose Ausprägung dieser Neigung. Adam Galinsky, Psychologe an der Northwestern Universität von Chicago, erinnert sich an ein mit mehr Risiko verbundenes Beispiel.
There was a famous case in Illinois where people were convinced a water stain under an overpass represented the Virgin Mary.
Es hat einen berühmten Fall im Staat Illinois gegeben. Leute waren überzeugt, dass Wasserflecken unter einer Autobahnbrücke die Jungfrau Maria darstellten. Die Flecken mussten schließlich übermalt werden, weil die Leute davor anhielten und Unfälle verursachten.
Ganz allgemein formuliert ist Aberglaube eine Methode, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Dabei sind Muster hilfreich. Man klopft dreimal und nicht zwei- oder viermal auf Holz, um etwas Positives heraufzubeschwören. Zum Vorstellungsgespräch steckt man einen Talisman ein, sicherheitshalber. Doch Aberglaube, so Adam Galinsky, sei nur eine von mehreren irrationalen Hilfsmitteln. Verschwörungstheorien, etwa um die Kennedy-Ermordung und die Hasenpfote, gehören für ihn in ein und dieselbe Kategorie.
Mustererkennung definieren wir so. Man sieht zwischen bestimmten Dingen eine sinn- und bedeutungsvolle Beziehung. Das trifft auf die Verschwörungstheorie ebenso zu wie auf Bilder in Wasserflecken, das Umklammern der Hasenpfote als Talisman oder das angebliche Erkennen von Gesetzmäßigkeiten auf dem Aktienmarkt. In jedem Fall geht es um das Herstellen einer sinn- und bedeutungsvollen Beziehung von bestimmten Dingen oder Ereignissen.
Der Hang zur Mustererkennung, wo es keine gibt, sei, so die Forscher, keine Besonderheit von unsicheren Leuten, sondern vielmehr ein typisch menschliches Verhalten. Es ist nicht die Ausnahme, sondern die Norm. Freilich neigt der eine mehr dazu als der andere, doch auch noch so selbstbewusste Menschen haben in schwachen Momenten schon mal ihr Horoskop gelesen. Bildung und Einkommen dürften kaum eine Rolle spielen. Entscheidend ist das Gefühl von Hilflosigkeit. Wer glaubt, einer Situation ausgeliefert zu sein, flüchtet sich fast reflexartig ins Irrationale. Die derzeitige Wirtschaftskrise in den USA leiste solchem Verhalten Vorschub, meint Jennifer Whitson, Psychologin an der Universität von Texas.
I was actually speaking to a radio station who requested that I appear specifically because they had gotten such a huge surge in calls.
Ich bin zu einer Radiostation eingeladen worden, weil man dort so viele Anrufe bekommen hat. Die Leute haben gefragt, was ist los mit der Wirtschaft? Hat die Regierung etwas damit zu tun? Hat sie das alles verursacht, weil sie etwas Schlimmes im Schilde führt?
Jennifer Whitson und Adam Galinsky führten mehrere Experimente durch. In einem Fall wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die Leute in Gruppe A mussten detailliert eine Situation beschreiben, die ihrer Kontrolle unterlag. Die Leute in Gruppe B mussten sich eine Situation der Hilflosigkeit vergegenwärtigen.
Die Leute, die die Situation im Griff hatten, dachten etwa an ein bestimmtes Vorhaben, das sie dann genauso ausgeführt haben. Sie haben zum Beispiel eine Prüfung beschrieben. Sie haben genau gewusst, worum es gehen würde. Sie hatten alle nötigen Unterlagen. Sie hatten Zeit genug zum Lernen, teilten sich diese gut ein und bestanden die Prüfung. Bei den Testpersonen, die Hilflosigkeit beschreiben mussten, kamen viele verschiedene Situationen vor. Etwa ein Familienmitglied wird krank und man kann nicht helfen. Oder man ist als Beifahrer in einen Unfall verwickelt.
Danach zeigten die Forscher den Teilnehmern Bilder mit weißen und schwarzen Punkten. In einigen der Bilder waren Objekte wie etwa ein Sessel oder ein Boot verborgen. Die meisten erkannten diese problemlos. Große Unterschiede ergaben sich, als die Psychologen Bilder zeigten, die keine Formen oder Gestalten enthielten. Leute, die sich davor an ihr Gefühl der Hilflosigkeit erinnern mussten, identifizierten sehr viel häufiger Muster, wo keine vorhanden waren. Das bedeutet jedoch nicht, so Jennifer Whitson, dass die Flucht ins Irrationale unvermeidlich sei. Das beweist ein weiteres Experiment. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, sich auf ihre Werte zu besinnen.
Which is not the sort of stereotypical 70s staring into a mirror and saying, you know, every day I'm getting better and better.
Das war aber nicht in der Manier der 70er Jahre gemeint, wo man sich vor den Spiegel gestellt und gesagt hat, ich werde jeden Tag immer besser. Wir haben den Leuten 6 typische Schlüsselwerte angeboten, seien es Beziehungen, Wissen oder Macht. Und dann haben sie uns erzählt, was ihnen dazu einfiel.
Testpersonen, die sich auf für sie wichtige Werte besannen, neigten anschließend bei den Bildern kaum zur Mustererkennung. Jennifer Whitson zieht daraus den Schluss.
Even in a situation in which you have a terrible lack of control, maybe one thing people could do is focus on their values for a moment.
Wenn man auf eine Situation gar keinen Einfluss hat, kann es helfen, sich darauf zu besinnen, was einem im Leben besonders wichtig ist. Das allein könnte ein Gefühl von Stabilität vermitteln. Dadurch ist es besser möglich, sich mit der unangenehmen Situation aufs Neue auseinanderzusetzen.
Jennifer Whitson hat eine zweite Strategie parat. Es passiere nur selten, dass alles auf der ganzen Linie schief laufe. Jemand mag mit Problemen am Arbeitsplatz kämpfen, doch das Familienleben verläuft harmonisch. Die Psychologin empfiehlt, sich auf die funktionierenden Bereiche zu konzentrieren. Damit bekämpft man Hilflosigkeit wirksamer als mit einer Hasenpfote.
Keine Hasenpfoten für Hasenfüße. Madeleine Amberger über unseren Hang zum Aberglauben und was sich dagegen tun lässt. Wer beim Autofahren telefoniert, kann gebüßt werden. 100 Franken kostet es, erwischt einem die Polizei dabei, wie man das Handy in der Hand hält oder zwischen Schulter und Ohr klemmt. Telefonieren mit der Freisprechanlage ist jedoch erlaubt. Psychologen der Fachhochschule Nordwestschweiz haben nun untersucht, welchen Effekt die beiden Arten des Telefonierens auf die Konzentration des Fahrers haben. Daniel Theiss berichtet.
Das ist das Anfahrgeräusch eines Fahrsimulators. Im Auftrag der Wissenschaft haben sich rund 140 Personen für eine Testfahrt in diese Maschine gesetzt. Wie in einem normalen Auto gurtet man sich an, drückt die Kupplung und dreht den Zündschlüssel. Statt durch die Frontscheibe blickt man aber auf 3 Bildschirme, auf denen die Fahrt wie in einem Computerspiel simuliert wird. Die Testfahrten der 140 Personen waren Teil einer Studie von Katrin Fischer, Psychologin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Mit ihrer Arbeitsgruppe ging sie der Frage nach, wie sich der Gebrauch des Handys während des Autofahrens auswirkt. Im Fokus stand dabei Telefonieren mit und ohne Freisprechanlage. Die Auswertung der Daten führte zu einer Überraschung.
Das Interessante für uns war, dass sich das Telefonieren mit und ohne Freisprechanlage kaum unterscheidet in den Fahrparametern. Wir hatten nicht unbedingt erwartet, dass Telefonieren mit und ohne Freisprechanlage fast in gleicher Weise ablenkend wirkt.
Wer telefoniert, reagiert verzögert, egal ob er das Handy am Ohr hält oder eine Freisprechanlage benutzt. Im Schnitt bremst ein telefonierender Fahrer 120 Millisekunden später ab als jemand, der nicht telefoniert. Das entspricht bei Tempo 120 auf der Autobahn einer Strecke von 4 Metern. 4 Meter, die fehlen könnten, um vor einem Hindernis noch rechtzeitig anzuhalten. Warum aber lenkt ein Telefongespräch so stark ab, selbst wenn es über eine Freisprechanlage geführt wird und nicht mit dem Handy in der Hand? Katrin Fischer erklärt es so.
Die gedankliche Ablenkung ist mindestens genauso bedeutsam, wenn nicht sogar bedeutsamer, als jetzt die Ablenkung, die durch das Halten oder das manuelle Bedienen des Mobiltelefons entsteht.
Gedanklich abgelenkt ist ein Fahrer natürlich auch beim Gespräch mit einem Beifahrer. Doch im Unterschied zum Gesprächspartner am Telefon kann der Beifahrer viel besser abschätzen, wie viel Konzentration der Fahrer gerade aufbringen kann.
Der Beifahrer fährt ein Stück weit mental mit. Und Sie kennen das wahrscheinlich alle, in dem Moment, wo die Fahrsituation kritisch oder anspruchsvoll wird, hört man einfach auf zu reden.
Neben Gesprächen gibt es im Auto natürlich noch weitere Quellen der akustischen Ablenkung, etwa Hörbuch oder Radio hören. Katrin Fischer sieht dabei aber ein viel geringeres Problem, denn vom Radio und vom Hörbuch kann man sich passiv berieseln lassen. Man muss weniger konzentriert zuhören, weil man nicht auf das Gehörte reagieren muss. Beides beansprucht den Fahrer also viel weniger als ein Telefongespräch. Verboten ist in der Schweiz übrigens lediglich das Telefonieren per Handy am Ohr. Die Resultate von der Fachhochschule Nordwestschweiz sprechen nun allerdings für ein komplettes Telefonierverbot am Steuer. Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung, der BFU, würde man ein umfassendes Verbot tatsächlich begrüßen, sagt Uwe Ewert, Verkehrspsychologe bei der BFU.
Im Prinzip müsste man unserer Meinung nach auch für das Telefonieren mit Freisprechanlage ein Verbot fordern. Das Problem ist allerdings, dass so etwas nur schwer zu kontrollieren wäre durch die Polizei.
Lieber also kein Verbot als eines, das man nicht durchsetzen kann. Für die Polizei wäre es nämlich ein zu großer Aufwand, jemandem nachweisen zu müssen, dass er mit einer Freisprechanlage telefoniert hat. Er könnte ja auch einfach ein Selbstgespräch geführt haben. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung appelliert deshalb an die Verantwortung jedes Einzelnen und empfiehlt, bei einem Telefonat anzuhalten bzw. den Gesprächspartner zurückzurufen.
Ein Bericht von Daniel Theiss. Und jetzt zu weiteren aktuellen Nachrichten aus Naturwissenschaft und Technik. Hubble ist wieder wohlauf. Das Weltraumteleskop Hubble schickt erneut seine spektakulären Bilder zur Erde. Ein Schnappschuss zweier kollidierender Galaxien im Sternbild des Wals erreichte kürzlich die Bodenstationen. Davor herrschte 4 Wochen lang Funkstille, denn ein Elektronikfehler hatte Hubble lahmgelegt. Zurzeit läuft das Weltraumteleskop dank eines Reservesystems, dessen Aufschalten viel Zeit in Anspruch genommen hat, nun aber offensichtlich geglückt ist. Trotz des erfolgreichen Neustarts benötigt das 18-jährige Weltraumteleskop eine Generalüberholung. Diese war ursprünglich auf Oktober geplant, wurde dann auf Februar verschoben und soll nun frühestens im nächsten April stattfinden. Der Grund: Die NASA-Techniker müssen die Ersatzteile für Hubble ausführlicher auf der Erde testen, als sie zuerst dachten. Erst dann können sie sie mit dem Space Shuttle zur Reparaturmission ins All schicken. Nach der Reparatur soll das alternde Teleskop noch bis ins nächste Jahrzehnt seine Runden drehen. Ötzi ist nicht nur schon lange tot, sondern sozusagen ausgestorben. Italienische Forscher haben die DNA der Eismumie analysiert. Das Resultat: Ötzi gehörte einer genetischen Linie an, die heute ohne Nachfahren ist. Untersucht haben die Wissenschaftler das Erbgut der sogenannten Mitochondrien, also jener Zellbestandteile, welche den Körper mit Energie versorgen. Die DNA dieser Mitochondrien nutzt die Wissenschaft schon lange als Fenster in die Vergangenheit der menschlichen Evolution. Der Mann im Eis, der vor rund 5000 Jahren gestorben ist, befindet sich heute übrigens im Archäologischen Museum in Bozen. Erschienen ist Ötzis DNA-Analyse im Fachblatt Current Biology. Hunde sind gute Menschenkenner. Wer das schon immer vermutet hat, der wird jetzt durch eine neue Studie der britischen Lincoln-Universität bestärkt. Hunde, so die Studie, mustern nämlich ein Menschengesicht auf eine ähnliche Weise, wie das auch Menschen bei einem Gegenüber tun. Der erste Blick gilt dabei stets der rechten Gesichtsseite. Die Forscher vermuten, dass sich auf der rechten Gesichtsseite die Emotionen eines Menschen deutlicher abzeichnen als auf der linken. Wut und Ärger zum Beispiel verzerren die rechte Gesichtshälfte stärker als die linke. Der Blick nach rechts lässt den Hund einfacher erkennen, in welcher Stimmung Herrchen oder Frauchen also gerade ist. Wer seinen Hund verwirren möchte, kann es übrigens einmal mit einem Kopfstand versuchen. Denn steht ein Gesicht Kopf, schaut der Hund in die falsche Gesichtshälfte. Menschen hingegen geben bei umgedrehten Gesichtern ihre Präferenz für die rechte Gesichtshälfte einfach auf. Sie schauen dann gleich intensiv nach rechts und links. Sie hören Wissenschaft DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Wissenschaft. 1 Million Menschen sterben jedes Jahr an der Tropenkrankheit Malaria. Die meisten von ihnen in Afrika und auffallend viele Opfer sind Kinder unter 5 Jahren. Lange Zeit schien der Kampf gegen die Malaria in Afrika hoffnungslos. Doch nun zeichnen sich erste Lichtblicke ab. Das zeigen 2 neue Studien aus Gambia und Kenia, die diese Woche im Fachblatt The Lancet veröffentlicht worden sind. Bei mir im Studio ist nun Thomas Häusler. Thomas Häusler, Sie haben die Studien gelesen und mit Experten darüber gesprochen. Wie stark geht denn die Malaria in diesen Ländern zurück?
In Gambia sank in den untersuchten Spitälern die Zahl der Patienten, die mit Malaria infiziert waren, in nur 5 Jahren um bis zu 80%. Und es starben kaum noch Menschen an der Tropenkrankheit. In dem einen Bezirk, der in Kenia untersucht wurde, sind die Zahlen ähnlich. Also das sind schon sehr eindrückliche News. Zumal mir ein Experte sagte, in Tansania und in anderen Ländern sehe man diese Entwicklung auch. Es handle sich um einen breiten Trend.
Wie ist dieser Trend in diesen Ländern denn zu erklären?
Das geht zurück auf eine drastische Erhöhung der Mittel im Kampf gegen die Malaria. Das nahm vor etwa 5-6 Jahren seinen Anfang. Einen wichtigen Anstoß gab dazu die Stiftung von Bill Gates, die plötzlich viel mehr Geld einschoss. Und andere Stiftungen und auch Staaten folgten dem nach. Und mit dem Geld konnte man seither eine Reihe von Dingen verbessern. Man konnte neue Medikamente einsetzen, denn gegen die alten traten schon sehr viele Resistenzen auf. Sie wirkten dann gar nicht mehr oder fast nicht mehr. Am wichtigsten war aber wahrscheinlich die Verteilung von Moskitonetzen, denn die Malaria wird ja von Mücken übertragen. Und man hat jetzt versucht, an möglichst viele Menschen Moskitonetze zu verteilen, die auch noch mit Insektiziden imprägniert wurden. Der Knackpunkt dabei war, dass man diese Verteilung verbessern musste, dass man also die Netze und die Medikamente einfach zuerst mal überhaupt zu diesen Leuten bringen musste.
Es braucht also eine ausgeklügelte Logistik im Gesundheitswesen von solchen Ländern, kann man sagen. Wie sieht das denn jetzt in Ländern aus, wo die Malariabekämpfung noch nicht funktioniert und welche Länder sind das denn?
Ja, es ist tatsächlich so, in größeren Ländern zum Beispiel mit sehr vielen abgelegenen Gebieten, da funktioniert das zum Teil noch nicht so gut. Schlecht ist es vor allem in Ländern, in denen Konflikte herrschen. Also 50% aller Malaria-Toten gibt es in 5 Ländern und gemeinsam ist ihnen eben, dass sie unter Konflikten leiden. Das sind Nigeria, Sudan, die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Äthiopien.
Nun, am einfachsten wäre die Bekämpfung der Malaria sicher, wenn man eine Impfung hätte. Wie weit ist man denn da schon fortgeschritten?
Impfstoffe sind eine schwierige Sache im Feld der Malaria. Der Erreger ist sehr gut im Austricksen des Immunsystems, das hat er immer wieder gezeigt. Und darum sind auch Impfstoffe sehr, sehr schwierig zu machen. Also man hat da immer wieder Fehlschläge erlitten. Und jetzt nach jahrelangen Misserfolgen gibt es einige Kandidaten in klinischen Tests, die in Afrika getestet werden. Aber die Resultate zeigen an, dass man von ihnen keine Wunder erwarten kann. Aber sie werden sicher ein willkommenes Mittel mehr sein im Arsenal.
Besten Dank, Thomas Häusler, für das Gespräch. Wir bleiben in Afrika. Das Bildungswesen vieler afrikanischer Länder ist desolat. Das gilt nicht nur für die Grundschulen, sondern auch für die Universitäten. Um Wissenschaft und Technologie ist es auf dem Kontinent schlecht bestellt, mit Ausnahme von Südafrika. Dabei wäre gerade die Wissenschaft in der Lage, zur Entwicklung von Afrika beizutragen. Sei es in der Landwirtschaft oder im Gesundheitswesen, so wie es bei der Malariaforschung der Fall ist. auch wenn hier die Gelder vor allem aus dem reichen Norden stammen. Afrika braucht mehr Forschung. Das sagt Mohammed Hassan, sudanesischer Physiker und Präsident von wissenschaftlichen Akademien. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat ihn getroffen.
Afrika, der ärmste Kontinent, habe andere Probleme als Forschung und Wissenschaft, könnte man denken. So können in Afrika südlich der Sahara noch immer mehr als ein Drittel der Menschen nicht lesen und schreiben. Und ein Drittel der Kinder im Schulalter geht nicht zur Schule, vor allem Mädchen. Da müsste man doch eigentlich zuerst in die Grundschulen investieren. Mohammed Hassan sieht das anders.
Well, I think the education and the scientific research go together.
Schulbildung und wissenschaftliche Forschung gehen Hand in Hand. Ohne gute Bildungsinstitutionen, Schulen, Universitäten gibt es keine gute wissenschaftliche Forschung. Beides ist miteinander verbunden.
So the two must go together.
Früher sei es in Afrika um Wissenschaft und Forschung besser bestellt gewesen, stellt Mohammed Hassan fest.
Africa in the late 60s and early 70s used to have some of the best research universities in the developing world.
In den späten 60er und frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte Afrika einige der besten Forschungsuniversitäten der Entwicklungsländer, zum Beispiel mein Heimatland Sudan, Nigeria, Uganda, Tansania. An den ausgezeichneten Universitäten dort promovierten die besten Wissenschaftler Afrikas, von denen jedoch die meisten heute außerhalb Afrikas leben. Zu diesen Letzteren gehört auch Hassan selber. Nach seiner Promotion in Physik und Mathematik an der Oxford University lehrte er in den 70er Jahren an der Universität Khartoum. Seit 25 Jahren jedoch lebt er in Triest, wo er sich aber als Direktor der Academy of Sciences for the Developing World intensiv für die Förderung von Forschung und Wissenschaft im Süden und insbesondere in Afrika einsetzt. Das Ziel sei es, eine neue, junge Generation von afrikanischen Forschern heranzubilden, meint er.
As a first step, we must look at the universities in Africa and try to rehabilitate them.
Als ersten Schritt müssen wir diese heruntergekommenen Universitäten in Afrika wiederherzustellen versuchen. Nur so können wir eine neue Generation von jungen Wissenschaftsleadern nach Afrika bringen. Es fehlt uns an diesen Leadern, die praktische und lebensnahe Probleme in Afrika lösen können. Für Mohammed Hassan ist klar, erstens ist Forschung in Wissenschaft und Technologie für die Entwicklung Afrikas unerlässlich. Zweitens muss diese Forschung von einer neuen afrikanischen Generation erbracht werden. U40, sagt er, weniger als 40 Jahre alt. Und drittens muss die Ausbildung die Praxisrelevanz der Wissenschaft schon enthalten.
They have to be trained, they have to be shown science and technology can contribute a lot to the solution of these problems.
Man muss den jungen Wissenschaftlern zeigen, dass Wissenschaft und Technologie zur Lösung der Probleme beitragen kann. Die Problembereiche sind bekannt: Nachhaltigkeit bei Wasser, Energie und Landwirtschaft, Gesundheit, Klimawandel. Natürlich müssen wir auch elementare Wissenschaften unterrichten. Aber auch bei der Grundausbildung kann die Methode schon Lösungsbezogenheit einschließen. Das gilt sowohl für Biologie als auch für Physik, Chemie und Mathematik. Sie können Modelle entwickeln, die letztlich helfen, Lösungen zu finden.
They can be involved in developing models that can eventually result in finding solutions.
Die Academy of Sciences for the Developing World fördert deshalb die besten jungen Wissenschaftler aus Afrika und anderen Entwicklungsgebieten. Sie erhalten zum einen Forschungsstipendien. Die Akademie ermöglicht ihnen aber auch Forschungsaufenthalte im Ausland, sowohl in den Industriestaaten als auch in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und Mexiko, die im Wissenschafts- und Forschungsbereich enorme Fortschritte gemacht haben. Schließlich bekommen die jungen Wissenschaftler nach dem Doktorat im Ausland auch sogenannte Rehabilitierungshilfe, damit sie trotz der schwierigen Forschungsbedingungen in ihren Heimatländern heimkehren. Mohammed Hassan macht sich keine Illusionen darüber, dass dies der Knackpunkt ist, den Brain Drain zu stoppen. Afrikas Elite muss nach Afrika zurückkehren und sich dort mit ihren Fähigkeiten einsetzen können.
It's still the best scientists and the brightest scientists, when they find a better opportunity, they travel, no doubt about that.
Die besten afrikanischen Wissenschaftler sind außerhalb Afrikas, kein Zweifel. Man kann diesen Brain Drain nur stoppen, wenn die Forschungsbedingungen zu Hause so gut sind, dass sie da forschen und damit ihre Familien ernähren können.
They have minimum capacity in their own institutions to do research. Otherwise, there's absolutely no way.
Afrikas Regierungen aber investieren kaum in Wissenschaft und Forschung. Die Schweiz allein gibt mehr Geld dafür aus als sämtliche 48 afrikanischen Länder südlich der Sahara zusammen. Und 85% davon investiert Südafrika allein. Ein Umdenken zeichne sich in Afrika jedoch ab, meint Mohamed Hassan. So hat die Afrikanische Union beschlossen, jedes Land solle mindestens 1% des Bruttosozialproduktes BSP für Forschung ausgeben. Noch sei dies Wunschdenken, aber einzelne Länder machten damit ernst.
Rwanda, one of the smallest countries in Africa, at the moment spends over 2%.
Ruanda, eines der kleinsten Länder Afrikas, gibt mehr als 2% seines BSP für Forschung in Wissenschaft und Technologie aus. Und es gibt weitere Beispiele: Uganda, Tansania, Ghana, Senegal.
But there are other examples. Uganda is one of them. Tanzania is one of them. Ghana also. Senegal.
Nach mehr als 2,5 Jahrzehnten Förderungstätigkeit für Wissenschaftler aus Entwicklungsländern wird Mohamed Hassan bald als Pensionierter in seine Heimatstadt Khartoum zurückkehren. Die von ihm geförderten jungen Wissenschaftler aber müssen die afrikanischen Regierungen mit Forschungsinvestitionen nach Afrika zurücklocken.
Das war Afrika-Korrespondent Rudi Küng im Gespräch mit dem Physiker Mohamed Hassan. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Sie hören wieder von uns nächsten Samstag kurz nach 12:30 auf DRS2. Auf dem Internet können Sie uns jederzeit hören und auch als Podcast abonnieren. Redaktion und Moderation dieser Sendung: Odette Frey.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.